Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin zu Gast heute in Hannover bei der Intermission. Mein Gesprächspartner ist Theo Volland. Theo, wir zwei sind uns, ich muss schon sagen, vor Jahrzehnten ein einziges Mal begegnet. Und ich gebe zu an dieser Stelle, ich habe normalerweise kein besonders gutes Personengedächtnis. Aber du bist mir nur durch diese einzige Begegnung, die wir mal hatten, haften geblieben als jemand, dessen Herz für Mission schlägt. Wo kommt dieses Missionsherz bei dir her?
Moin, lieber Oliver, das ist echt schön, was du hier sagst. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe, aber das Herz für Mission, das habe ich tatsächlich. Das Herz dafür, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Ich komme aus einer atheistischen Familie, die bin mit 19 zum Glauben gekommen, habe mit 19 die Entscheidung getroffen, dass ich Jesus gehören will. Wie kam das? Mein Elternhaus ist zerbrochen, als ich 12 Jahre alt war. Und ich war damals plötzlich alleine mit meiner Mutter, habe auch miterlebt, wie meine Mutter innerlich zerbrochen ist. Die hat dann im Lauf von 10 Jahren auch irgendwann wieder zu ihrem Glauben von früher zurückgefunden. Aber ich saß quasi auf der Straße zwischen den Eltern. Der Papa lebt in Ulm, sie auf der Alp oben. Und wir haben, also ich war völlig orientierungs- und hoffnungslos als Teenager. Und diese Zeit, in der ich angefangen habe, bis hin zu harten Drogen zu nehmen. Also ich hab in einer Maschinenfabrik gejobbt und habe da Nitroverdünnung mitgehen lassen und habe geschnüffelt, wie das die Kinder in Afrika auch heute noch tun. Und war wirklich abhängig von dem Zeug und hatte mit 15 einen Selbstmordversuch und dann sehr, sehr mühsam. Ich bin auch von der Schule geflogen und keine Freunde mehr in dieser Zeit. Habe zeitweise auch mehr auf der Straße gelebt als zu Hause. Und das heißt, wie eine verkorkste, kaputte Teenagerzeit und Jugend aussehen kann, das weiß ich aus Erfahrung. Gleichzeitig habe ich miterlebt, wie als ich das erste Mal dann richtig verstehbar von Jesus gehört habe, wie Jesus mein Herz rumgedreht hat und was das gemacht hat mit mir, als diese junge Frau mir von Jesus erzählt hat und ich mit mir gebetet hat, Jesus, nimm mein kaputtes Leben und mach du was Gutes draus und du sollst ab jetzt der Boss in meinem Leben sein. Das hat die Frau war 3 Jahre jünger als ich. Ich war 19, die war 16. Das, was die mit mir gemacht hat in dem Moment, das ist nicht so, kann man nicht beschreiben, wie, was für eine Freude da in mir eingezogen ist, wie die Liebe von Jesus in meinem Herz übernommen hat. Und ich glaube, das, was du damals erlebt hast, dass ich dir in Erinnerung geblieben bin, es gibt selbst heute noch Menschen, die mir sagen, dass ich eine hochresiliente Freude in mir trage, die selbst bei verrückten Dingen, wenn schlimmste Sachen passieren, nicht weicht. Diese Liebe von Jesus, die hat mich so von innen raus erfasst, dass ich vom ersten Tag weg wollte, dass jeder Mensch um mich herum von Jesus hört.
Jetzt glauben wir gemeinsam an einen dreieinigen Gott, der auch Vater ist. Du hast jetzt ganz viel von Jesus gesprochen. Musstest du dich mit dieser, ich sag mal, Vaterrolle Gottes, nenne ich sie jetzt mal etwas laienhaft, nochmal intensiv auseinandersetzen in deinem Leben, wenn du sagst, dieser Zerbruch hat dich letztendlich aus der Bahn geschmissen von deinen Eltern?
Also in dem Moment, wo Jesus in mich reinkam, war klar, da ist Liebe und da ist ein Papa.
Der Papa, den du immer vermisst hast?
Genau den. Und zwar der perfekte und der richtige. Also mir war schon vom ersten Moment an klar, das ist jetzt der dich geschaffen hat. Also bist du auch in seinen Händen sicher und der wird nicht weglaufen. Und das andere, Ich hatte plötzlich wieder Familie, weil der Jugendkreis, in den ich da reinkam, das war im Christusbund auf der Schwäbischen Alb in Berghülen. Diese Gemeinde habe ich heute noch engste Beziehungen. Das ist meine sendende Gemeinde und die stehen zu mir und ich stehe zu ihnen. Das war sofort Familie. Das heißt, für einen Menschen, dessen Familie weg war, zerbrochen war, kaputt war, ich war plötzlich wieder in eine Familie eingebunden. Und das ist für mich, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde, egal wo auf der Welt, ob in Südasien, ob in Kenia, ob im Mittleren Osten, wo immer ich hingekommen bin in meinem Leben, Gemeinde Jesu ist Familie Gottes. Und das ist gelebt. Für mich spielt aber auch an vielen Stellen so das Theologische gar nicht diese Rolle, weil ich bin kirchenfremd aufgewachsen, atheistisch aufgewachsen. Für mich ist gelebter Glaube und dass Jesus in mir drin ist, das ist das Eigentliche. Und das kann jeder Mensch erleben, der zu Jesus Ja sagt. Und das gibt mir auch eine gewisse Weite. Also bei uns als Intermission ist das, was theologische Schubladen sind oder wer gehört jetzt in welche Denomination oder so, spielt im ersten Moment erstmal keine Rolle, sondern Brüder und Schwestern in Christus auf der Basis des gemeinsamen Glaubens an die Bibel und auf der Basis, dass Jesus lebt und dass man ihn kennenlernen kann und dass wir das um die Welt tragen wollen. Dass dieses Erlebnis, was ich hatte, ich gucke immer wieder, selbst in anderen Ländern, einfach in die Augen von Menschen, die dasselbe Erlebnis hatten. Und du weißt schlagartig, dieses Leuchten in den Augen, das ist Jesus in dem Menschen. Mir ist es hier in Hannover bei der CeBIT mal passiert. Da bin ich durch die Messe gegangen und dann strahlt mich ein Chinese an. Ich trage so ein kleines Kreuz um den Hals, das trage ich, seit ich gläubig bin. Und der nimmt dieses Kreuz und lacht. Und ich gucke ihm in die Augen und ich wusste genau, dass er gerade auf Chinesisch zu mir sagt, er ist auch Christ. Das ist, was Jesus ausmacht, quer durch alle Kulturen.
Jetzt ist ja das eine, ein missionarisches Herz zu haben, und die andere Seite dann nochmal tatsächlich selber sozusagen seine ganze Arbeitskraft in den Dienst der Mission zu stellen. Wie kam es dazu?
Ursprünglich wollte ich eigentlich Chemie studieren. Das war völlig, völlig abstrus, wie Gott mich davon dann weggebracht hat. Also ich kam aus dem Abitur, habe Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes bin ich dann in die Gemeinde reingewachsen. Und in der Gemeinde gab es jemand, der meine Begabung gesehen hat. Und meine Begabung ist eigentlich Storytelling und Schreiben und vielleicht auch ein bisschen eher Richtung Gestalten. Und dieser Älteste, der hat mich eingeladen zu einem ERF-Seminar. Da gab es ein ERF-Seminar über Öffentlichkeitsarbeit für Gemeinden. Und das war bei uns um die Ecke, so ein Seminar für die Gemeinden da. Und der hat das Seminar gleich noch bezahlt. Und ich kam dann da nach einem Wochenendseminar zurück, habe den ersten Impuls bekommen, dass Schreiben Spaß machen könnte. Und habe dann angefangen, für die Schwäbische Zeitung damals zu schreiben. Und bin da bei der Schwäbischen tatsächlich auch noch auf ein, zwei christliche Redakteure getroffen, die den Glauben geteilt haben, die mich sehr gefördert haben. Und dann ist die Idee entstanden, dass man über Schreiben auch Glaube vermitteln kann und Christliches fördern kann. Und so habe ich angefangen zu überlegen, wie könnte man denn Schreiben als Berufung machen. Und gleichzeitig war mir vom ersten Moment weg klar, selbst wenn ich die Ausbildung irgendwie zum Redakteur machen könnte, ich will wo arbeiten, wo Menschen zum Glauben kommen. Das zieht sich durch meine Biografie. Und ich habe mich dann bei 30 weltlichen Zeitungen und einer christlichen beworben. Und die eine christliche, das war damals IDEA, hat mich genommen. Innerhalb von einer Woche war ich angestellt, was sehr verrückt war, weil das war im März zu einer Jahreszeit, wo du nicht damit erwartest, dass du sofort genommen wirst. Und Hab dann bei IDEA Redakteur gelernt, aber schon damals mit dem Ziel, wo zu arbeiten, wo Menschen zum Glauben kommen. Und bin dann schrittweise über den ERF in die Missionsschiene reingekommen. Also ich habe eine kurze Zeit dann auch beim ERF gearbeitet in Wetzlar und von dort dann über, da hat der Winrich Schäffbuch eine Rolle gespielt. Über ihn habe ich erfahren, dass bei der DMG ein Redakteur gesucht wurde. Bin dann bei der Deutschen Missionsgemeinschaft so in die Pressestelle reingekommen und war dann über 20 Jahre bei der Deutschen Missionsgemeinschaft. Mhm. Immer in Kontexten, wo ich auch selber erleben konnte, wie Menschen zum Glauben kamen. Beispielsweise habe ich die letzten 5 Jahre, wo ich bei der DMG war, auch sehr stark in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, oft ehrenamtlich, aber auch da miterlebt, immer wieder in die Augen von Menschen geschaut, die diese Begegnung mit Gott hatten.
Mhm. Ja. Und dann hast du irgendwann die südlichen Gefilde verlassen und mit einem Zwischenschritt nochmal eines anderen Arbeitgebers bist du seit 2 Jahren im Leitungsteam der Intermission. Wie kam es dazu? Was hat dich hierher gezogen? Was hat dich so fasziniert, dass du gesagt hast, als Schwabe gehe ich tatsächlich hier mal zu den Preußen?
Also für den Schwaben ist es fast Außenmission.
Mission konkret, ja.
Es war schon ein weiter Schritt. Aber ich habe lange gezögert, weil ich auch in Leitung ein paar Erfahrungen gemacht habe, die nicht so ganz gut waren und wo ich wusste, das kann auch wehtun. Ich habe es auch der Intermission, als sie mich gefragt haben, ob ich kommen würde, nicht ganz leicht gemacht. Und ich war mir nicht ganz sicher, willst du nur Chef sein oder ist irgendwo? Nee, und habe erst, als ich mir sicher war, dass es diese Motivation nicht ist, habe ich den nächsten Schritt gemacht. Ich habe einmal eine Situation erlebt, da ist es einem meiner Kinder sehr schlecht gegangen. Und in dieser Situation hat mich ein Mitarbeiter der DMG getröstet und daran erinnert, wie viele junge Leute auch innerhalb der DMG ich mich damals begleitet und ermutigt habe und wie viele Menschen auch in Gemeinden oder bei Jugendkreisen einen Impuls von mir bekommen haben. Und da fiel der Satz, du bist ein Vater von viel mehr als nur deinen Kindern. Und das war einer der Impulse, die hängen geblieben ist als Berufung. Das Zweite, was dann passiert ist, irgendwann in der Phase, wo wir, meine Frau Elke und ich, wo wir überlegt haben, ob das ernst sein könnte mit dieser echt charmanten, schönen Mission da in Hannover. Es war Ostern. Wir sitzen am Fernseher und diskutieren parallel die Frage, ob das möglich sein könnte. Es läuft dieser uralte Schinken von Moses, wie er gerade das Meer teilt. Und ich weiß noch wie heute, wie meine Frau zu mir gesagt hat, also Intermission Hannover, das geht gar nicht. Also die Schwaben haben ja schon Vorurteile gegen die Norddeutschen.
Völlig unberechtigt, sage ich ja als Norddeutscher, aber gut.
Und so weit weg von zu Hause. Das ist, also seit ich hier bin, fahre ich jede zweite Woche mal diese 500 Kilometer. Und also einfach auch der Aufwand. Und während wir so diskutieren und es für uns innerlich abschließen, erscheint plötzlich auf dem Fernseher in knallgelb auf schwarz das Wort Intermission. Für mehr als eine Minute bleibt mein Fernseher stehen mit dem Wort Intermission drauf. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass Intermission auf dem Fernseher stand.
Im Nachhinein erklärbar, oder?
3 Stunden Bibelschinken in Bibel-TV.
Ja.
Und in der Mitte Pause.
Ach so.
Intermission.
Ah ja.
Meine Frau und ich, wir haben uns angeguckt und wir wussten schlagartig, dass das von oben kam. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert, ist gegen null. Dazu kommt die Ausrichtung der Intermission. Ich bin von der Prägung her so, dass ich möchte, dass Unerreichte das Evangelium hören. Und ich habe, wo immer ich war, immer auch für die Völker Asiens und für die Völker des 1040-Fensters gesprochen, gebetet. Die Welt, in der die meisten Völker sind, wo man den Namen Jesus nicht kennt. Das sind zwischen zwei Breiten- und Längengraden, deshalb 1040-Fenster und schließt das ganz Südasien, Teile des Himalaya, die gesamte Sahelzone, dieses ganze Gebiet mit ein und es geht noch weiter. Wir arbeiten ja als Intermission zum Beispiel auch in Madagaskar. Es gibt so viele Gegenden, wo die Menschen auch heute noch den Namen Jesus nicht kennen. Und in diesen Gebieten, dafür wollte ich auch mein Herz reingeben. Und da passt die Intermission perfekt, weil sie das schon immer als Anliegen hatte. Also die Unerreichten, auch in Südasien, in den Ländern, wo man teilweise auch ein bisschen kreativ sein muss, um zu arbeiten. Und gleichzeitig, dass Menschen eine Chance bekommen, Jesus kennenzulernen, aber auch Hilfe für die allerärmsten. Also wir arbeiten da, wo niemand hin will. Der Arno Backhaus hat es bei unserem Jubiläum letztes Jahr wunderbar gesagt. Glaubt ihr, dass es denen von der Intermission Spaß macht, wenn sie in den Slum in Kenia gehen? Glaubt ihr, dass es ihnen Spaß macht, wenn sie in Prostituiertendörfer irgendwo reingehen, um Menschen von Jesus weiterzusagen? Es macht keinen Spaß. Ich muss dem gegenhalten, dass es uns durchaus Freude macht. Also Arno Backhaus hat recht, aber auch nicht.
Ja.
Aber da schlägt mein Herz. Mhm. Und gerade auch aus meiner Geschichte raus, Kinder, Jugendliche, die keine Chance haben, eine Chance zu vermitteln, das gehört bei der Intermission seit jeher zur DNA.
Theo, wir gehen nachher und auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts noch näher auf die einzelnen Arbeitszweige eurer Arbeit ein. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Geschichte der Intermission zugehen. Du startest hier nicht bei Null, du darfst sozusagen auf die Schultern anderer, die hier sozusagen die Gründungsarbeit geleistet haben, aufsteigen. Was hat dich denn so am meisten fasziniert an der Geschichte der Intermission?
Ich finde es total cool zu sehen, mit welcher Liebe zu Jesus die gestartet sind und wie unkonventionell.
Das war also in den 60er, 70er Jahren, ne?
1964 gegründet, es war sehr einfach, aber mit unglaublicher Liebe zu den Verlorenen. Auch in dieser Stadt hier in Hannover. Es ist so, dass die erste Zentrale der Jesus-Treff in Hannover war. Und das war mitten im Milieu. Sie sind zu den Prostituierten hingegangen, zu den Zuhältern, zu den Drogensüchtigen, zu den Obdachlosen. Und die gibt's in Hannover bis heute in Massen. Und der Jesus-Treff, es war in einem Gebäude, da war links ein Bordell, rechts ein Bordell und in der Mitte der Jesus-Treff. Und alleine dieses Bild sagt schon sehr viel, wenn man Jesus über die Schilder von den zwei Dingen links und rechts waren tiefer, der Jesus-Treff war in der Mitte das oberste Schild und sehr groß. Und wie sie mit einfachsten Mitteln versucht haben, auch in Hannover einen Unterschied zu machen. Dann waren das Leute, die so in den 60er Jahren so in dieser Hippie-Bewegung mit drin waren. Und da war Indien als Land ganz groß. Die kamen teilweise auch frisch zum Glauben und hatten vorher schon so Erfahrungen, wahrscheinlich auch ähnlich wie ich, mit allen möglichen Drogen und Erleuchtung. Und dann haben sich da Leute ins Auto gesetzt und als stolzer Hannoveraner, es war ein VW-Variant.
Und dazu, ja.
Und haben sich ins Auto gesetzt und sind über Land nach Indien gefahren. Und zwar aber schon mit dem Ziel, dass Menschen geholfen bekommen sollen und dass Menschen von Jesus hören sollen. Und dann haben die schon 1964 die ersten Kinder in Patenschaften aufgenommen, angefangen Heime zu gründen, angefangen Ausbildungsarbeiten zu gründen. Und im Laufe der Zeit ist da dann in Indien was entstanden, wo parallel in Hannover auch immer was lief. Also in Hannover ist eine Teestube entstanden draus. In Hannover ist eine Obdachlosenarbeit entstanden, bis hin dazu, dass eine Gemeinde gegründet wurde, die Calvary Chapel, die heute noch sehr enge Verbindungen auch zu uns als Mission hat. Und parallel ist eine riesige Arbeit in Südasien aufgebaut worden. Schritt für Schritt, Heim für Heim, Dorfentwicklungsprojekte, Ausbildung für Jugendliche. Und das Ding ist gewachsen. Was mich als jemand, der bei einem christlichen Worship-Pop-Konzert zum Glauben kam, auch echt fasziniert ist. Ich habe, bevor ich Christ wurde, sehr viel Scorpions gehört. Und parallel zu den parallel zu den Scorpions gab es hier in Hannover, das wusste ich nicht, mein großer Bruder hat die gehört, die Band Semaya, durchaus befreundet untereinander mit den Scorpions, also durchaus auch, da gibt's Beziehungen und die sind teilweise sogar als Vorkonzert zu den Scorpions aufgetreten. Diese erste christliche Rockband in Deutschland, da war Markus Egger, der hier lange Jahre Missionsleiter war, der Vorsänger, der Leadsänger. Und dass die versucht haben, mit Rockmusik Menschen zu erreichen. Und wo ich selber bei so einem Konzert, nicht bei Ihnen, aber von der Band in Süddeutschland zum Glauben gekommen bin, das berührt mein Herz. Und nicht gefragt haben, ist das jetzt alles theologisch immer richtig, was wir da machen, sondern einfach Menschen versucht zu erreichen. Jesus ins Herz von Leuten reinzupflanzen. Und das liebe ich.
Mhm. Ja, ich merke schon, ich muss aufpassen, dass ich nicht immer mehr als gebürtiger Hannoveraner hier wachse. Du erzählst mir teilweise Dinge über meine Heimatstadt, die ich auch so im Detail nicht wusste und wo ich merke, ich möchte jetzt nicht zu stolz werden an dieser Stelle.
Vielleicht noch ein Satz zur Band Semaya.
Ja.
Der Markus Egger mit seinen Freunden hat im November letztes Jahr in der Calvary Chapel in der Stadtmitte von Hannover ein Revival-Konzert von dieser Band Semaya gemacht. Der Saal war rappelvoll. Für mich war es die erste Begegnung mit ihrer Musik, die den Scorpions durchaus geht. Also es hatte eine gewisse Ähnlichkeit. Aber diese Seniors, die selbst heute noch mit über 70 da sich zusammengenommen haben, gesagt haben, wir machen noch mal richtig Rockmusik. Und dann zu erleben, wie der Markus dieses Urgestein der Intermission da vorne auf der Bühne steht, zuerst die Blockflöte rausholt und völlig verrückt abgedreht Rockmusik mit der Blockflöte macht und dann noch Jesaja 53 singt. Er starb für unsere Schuld. Jesus starb. Also Jesaja 53 steht natürlich nicht Jesus. Er starb, der Knecht Gottes starb für unsere Sünde, er starb für unsere Schuld. Und der ganze Saal mit Tränen in den Augen, weil ihnen bewusst wurde, wir sind nichts ohne Jesus, was er für uns getan hat. Ich freue mich so, dass diese Wurzeln der Intermission noch lebendig sind. Und das mitzuerleben war für mich was ganz Großes.
Theo, du gehörst seit rund 2 Jahren zum Leitungsteam der Intermission hier in Hannover und bist sozusagen Zeuge dieser Entwicklung, die dieses Werk hier genommen hat. Ein Arbeitszweig von euch ist, ihr seid aktiv in Gambia, in Westafrika. Ein Land, das vorwiegend vom Islam geprägt ist. Nur 4% gehören zu christlichen Kirchen oder würden sich als Christ bezeichnen. Wie sieht eure Arbeit in diesem Land aus?
In Gambia haben wir Ich habe das Land kürzlich besucht. Das haben wir im Wesentlichen zwei Projekte und drei Partner oder zweieinhalb Partner. Wir arbeiten zusammen mit der Evangelical Church of the Gambia. Das ist eine schöne einheimische Kirche mit 20, 30 Gemeinden, eine kleine Kirche. Das Land Gambia ist selber wirklich was ziemlich Verrücktes. Die Gambier selbst erzählen, dass ihr Land irgendwie so entstanden ist, dass ein englisches Kriegsschiff den Fluss Gambia hochgefahren ist und soweit die Kanonenkugel kamen, so weit ist es Gambia, das heißt, das Land geht so 20 Kilometer links und rechts von dem Fluss und dann den Fluss rein, so vielleicht 100 Kilometer. Es ist das kleinste Land Afrikas. Es gehört zu den Ärmsten, aber nicht zu den Allerärmsten. Trotzdem gibt es eine riesenhohe Jugendarbeitslosigkeit. Es gibt die jungen Leute haben extrem wenig Chancen. Es gibt in dem Land auch von der Versorgung, medizinische Versorgung zum Beispiel, extrem wenig Möglichkeiten. Und was dem Land noch einen gewissen Touch gibt, dass sie eine Chance haben, dass sich Dinge verbessern, ist, dass es ein touristisch angesagtes Land ist. Das heißt, es gibt doch relativ viele Leute aus Großbritannien, die als Touristen reinkommen. Spannend bei dem Land ist, dass mit diesen Touristen, die ins Land kommen, also Stand heute, sind es vor allem ältere Damen aus Großbritannien, die kommen. Und die kommen mit einem doch klaren Ziel. Also es gehört zu den Ländern, wo Sextourismus einfach ganz angesagt ist. Und ich habe das selbst erlebt, bin mit einer älteren europäischen Mitarbeiterin durch den Fischmarkt dort gegangen und es war unglaublich, wie die Männer, 20, 30 Jahre alt, mit Rasterlocken, bildschöne Männer, diese Frau angesprochen haben. Das war schon echt krass. Und es ist also ein Land, wo die Leute sich selber verkaufen, weil sie sonst keine Chance haben. Gleichzeitig aber auch ein Land, das auch schön ist. Zum Beispiel dieser Fischmarkt, von dem ich gerade erzählt habe. Es war unglaublich eindrucksvoll, dann ans Ufer zu kommen und den morgens mitzuerleben, wie hunderte von Fischerbooten da ankamen und tatsächlich noch wie vor 100 Jahren da die Leute von den Booten gesprungen sind. Alles farbenprächtige, alte, so afrikanische Dhows, so Fischerboote, und wie dann Tausende von Fischen da abgeladen wurde und direkt am Ufer verkauft wurden. Also ein Land mit einer lebendigen Geschichte, die auch eindrucksvoll ist. In diesem Land wollen wir Menschen, jungen Leuten eine Chance geben. Und wir wollen insgesamt die Situation des Landes verbessern. Dazu haben wir zwei Partner. Das Schöne an den Projekten in Gambia ist, dass wir sie mit Coworkers zusammen machen. Also ich liebe Zusammenarbeit mit anderen Missionen. Das ist auch was mich als Person ausmacht. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne mit die Querverbindungen zu Wiedenest oder zu DMG oder zu Coworkers halte. Und hier in Gambia gibt's 5 Mitarbeiter von Coworkers, die Dinge aufgebaut haben. Und die Zusammenarbeit läuft so. Da gibt's das House of Skills zum Beispiel. Das House of Skills, das Haus der Begabungen. Das ist eine riesige Ausbildungswerkstatt, also riesig vom Gelände her. Eine Ausbildungswerkstatt für 20, 30 Azubis. Und die haben unterschiedlichste Gewerke, wo sie da ihre Ausbildung machen können. Und 4 Mitarbeiter von Coworkers plus nochmal so viel einheimische Mitarbeiter, wobei einer der Mitarbeiter von Coworkers ist in Gambier, die sind da und unterrichten in verschiedenen Berufen. Da gibt's da geht der Alltag morgens los mit einer Morgenandacht, wo man im Freien unter einem kleinen Dach in dem wunderschönen Gelände dann die gemeinsam die Bibel liest, einer von ihnen macht die Andacht und dann geht's raus in die verschiedenen Werkstätten. Die schönste Werkstatt da ist die Bäckerei. da gibt's sie haben eine Ausbildungsbäckerei mit ein paar Azubis. Und die backen den besten schwäbischen Hefezopf, den man sich vorstellen kann. Und richtig cooles Brot. Also beim House of Skills, wenn man da zu Gast ist, gibt es sehr, sehr gutes deutsches Brot zu essen, gebacken von Afrikanern, die damit ihr Geld verdienen auch. Mhm. Dann, wenn man dann über den Hof geht, auf der anderen Seite ist die Autowerkstatt mit 5 Slots, wo sie Autos aus der Umgebung reparieren. Da werden junge Leute ausgebildet zu Automechanikern. Das ist so, dass die, als ich da reinging, haben sie gerade gelernt, was man über Stoßdämpfer wissen muss. Und da war am Monitor vorne die verschiedenen Arten von Stoßdämpfer, die es gibt und wie man so einen modernen europäischen BMW mit seinen hypermodernen Stoßdämpfern, wie man die Dinge ausbaut und gegen Teile ersetzt, die auf den afrikanischen Straßen wirklich funktionieren. Und also weil das moderne Ding halt innerhalb von 2 Monaten kaputt ist und du dann es geht alle 2 Monate für 4.000, 5.000, 6.000 Euro zu reparieren, halt einfach keinen Sinn macht. Und dann lernen die da im Alltag, da wird gewerkelt, da gibt's Krach, da hinten dran schweißt einer. Und zeigt seinem Azubi, wie man schweißt. Dann gibt's eine Elektrowerkstatt, wo sie als Elektriker sich ausbilden lassen. Das Besondere, bei uns kann man die Azubis mit Patenschaften unterstützen, während über Coworkers die Mitarbeiter finanziert werden. Und das Ganze zusammen gibt dann das House of Skills.
Mhm. Gibt's denn da schon so eine, ich sag mal, schöne Geschichte, die du vor Augen hast, wo du sagst, da hast du eine Person vor Augen, die durch so eine Ausbildung gegangen ist und die heute ein Leben führt, das vielleicht vorher nie so denkbar gewesen wäre?
Also es ist offensichtlich schon der Leiter der Bäckerei zum Beispiel, ist durch die Ausbildung dort gegangen und hat jetzt eine Anstellung da. Es gibt andere, die ihre Autowerkstatt aufgemacht haben irgendwo. Es gibt 3, 4, die schon die Ausbildung zum Automechaniker schon durch haben. Der Mann, der mich durchs Land gefahren hat, war tatsächlich einer der Auszubildenden dort, denn dort hat jetzt so eine Art Taxiunternehmen. Man sieht, wie die Dinge Wirkung haben. Man hat auch im Gespräch immer wieder Menschen, die dir dann sagen, ich bin so dankbar, nicht nur wegen der Ausbildung, ich bin so dankbar, weil ich hier Jesus kennengelernt habe, weil die Mitarbeiter tatsächlich die Liebe zu Jesus auch im Alltag leben und morgens in den Andachten mit reinbringen, dass auch der Kirchenpräsident von der Gambischen Kirche hat sich auf eine Weise bei uns bedankt, die mir in Erinnerung bleiben wird, einfach weil er zum Ausdruck gebracht hat, wie wertvoll es ist, dass wir gerade ihre Kinder und Jugendliche nach vorne bringen. Es ist natürlich immer noch ein Problem, wo wir auch als Intermission immer wieder dran sind. Die Leute werden ausgebildet, aber was machen sie hinterher? Mhm. Wie gibt man ihnen hinterher eine Chance? Und da sind wir auch in diesem Projekt am Miteinanderdenken.
Und gleichzeitig, wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt es, dass wirklich durch eure Arbeit Menschen, die sonst aus purer Not, aus purer Verzweiflung in den Bereich der Prostitution abdriften oder Ähnliches, wirklich eine Chance bekommen, ein Leben in Würde zu führen. Ne?
Also hier eindeutig. In Gambia ist es mehr so, dass wir Leute auch vor Flucht bewahren. Wir hatten im House of Skills 3 junge Leute, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben, die wieder zurückkamen, weil sie an eine Stelle kamen, wo sie nicht durchkamen. Und einer davon war hochtraumatisiert. Die 2 anderen auch durchaus, denen ist bewusst geworden, dass es nicht keinen Sinn macht, sind jetzt wieder im House of Skills in der Ausbildung. Also wenn dann so eine Ausbildung gelingt, dann haben die vor Ort eine Chance. Und das ist das Eigentliche. Wir sind dann, wenn wir mal auf das zweite Projekt kommen, wir sind dann 100, 50 Kilometer in den Fluss entlang nach Sibanor gefahren, wo WEG mal vor Jahrzehnten eine Klinik eröffnet hat. Und diese Klinik ist inzwischen in einheimische Hände gegangen. Die Klinik in das Hospital in Sibanor. Und hier haben wir letztes Jahr ein wunderschönes neues Projekt angefangen, die Krankenpflege- und Hebammenschule in Sibanor. Da ist die Christine, eine junge, engagierte Mitarbeiterin von Coworkers, eine Krankenschwester, die diese Krankenpflegeschule aufgebaut hat im Namen der Gambischen Kirche. Und letztes Jahr im Juli hat sie aufgemacht mit den ersten 12 Studenten. Und man kann die Bedeutung dieser Einrichtung gar nicht hoch genug schätzen, weil im ganzen Land gibt es eine riesenhohe Kindersterblichkeit, weil es viel zu wenig ausgebildete Krankenschwestern gibt, Krankenschwestern und Hebammen. Also Hebammen ist die wirklich den Beruf gelernt haben. Das ist absolut Mangelware. Und dass es ihnen gelungen ist, die staatliche Zertifizierung zu bekommen, jetzt auch mit staatlicher Genehmigung eine zertifizierte Ausbildung für Hebammen anzubieten, ist genial. Das rettet heute schon Leben. Mhm. Und ich fand es total spannend, da gibt es zum Beispiel den Michael. Michael sitzt im Rollstuhl und lernt Krankenpfleger da.
Wow.
Also ich war schon selber sehr überrascht, dass sie jemand im Rollstuhl mit reingenommen haben. Aber als er erzählt hat, was es ihm bedeutet und was es ihm schon nach einem halben Jahr gebracht hat, das werde ich nie vergessen. Der Mann guckt mich an und sagt, er ist in seinem Dorf heute schon fast sowas wie der Arzt. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was es bedeutet, wenn du als Mensch mit Behinderung in so einem Dorf lebst. Da bist du normalerweise ein Niemand, da bist du normalerweise nicht geachtet, da versteckt man dich hinterm Haus. Und jetzt hat sich durch diese Ausbildung sein Status so gedreht, dass er wie der Arzt gehandelt wird in diesem Dorf, weil es halt einfach keine medizinische Betreuung sonst gibt. Und die Leute zu ihm kommen, wenn sie medizinische Probleme haben, und er hat einen völlig anderen Status, strahlt übers ganze Gesicht, wie dankbar er ist. Oder eine andere junge Frau, die sagte, sie war Hilfskrankenschwester. Aber jetzt die Chance zu bekommen, in der christlichen Einrichtung ihre Ausbildung vollends fertig zu machen zur richtigen Krankenschwester. Und dann nachher auch in die richtige Arbeit im Hospital mit einsteigen zu können. Also diese 12 Leute, wenn die ins Praktikum gehen, und das machen sie 2-3 Mal im Jahr, die retten heute schon Leben.
Mhm. Wow. Wie ist das eingebunden? Gibt es in Gambia ein staatliches Gesundheitssystem? Oder, sage ich mal, schafft ihr die Strukturen? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt schon staatliche Kliniken, aber wenige. Es gibt staatliche Vorgaben. Die viele Hospitale sind Missionskrankenhäuser. Also das Ding, was der WEG da aufgebaut hat, das hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie das mit der Gambischen Kirche in ihren eigenen Händen weiterläuft. Die medizinische Versorgung in Gambia ist trotzdem, auch wenn man die Zahlen von UNICEF und so anschaut, unterentwickelt und extrem krass. Also wenn die Menschen auf dem Dorf haben weder das Geld, um sich behandeln zu lassen, noch die Möglichkeit, selbst wenn sie dann kommen, gibt es oft keine Hebamme. Also vieles läuft sehr rudimentär mit. Also in dem Land ist eine Weiterentwicklung des medizinischen Systems auf jeden Fall notwendig. Und was hier läuft also alleine schon, was diese ersten 12 Menschen bewirken werden, wird viele, viele Leben retten.
Theo, ich würde dir gerne abschließend zu unserer ersten Folge dieses Das Gespräch Podcasts über die Arbeit der Intermission noch eine Frage stellen, die mich bewegt. Wenn du das so erzählst, kann man ja das halb volle und das halb leere Glas sehen. Du hast vorhin gesprochen, du hast eine resilient positive Einstellung. Wie ist das so? Siehst du, ich habe jetzt sehr, sehr stark diese Hoffnung rausgehört, die, ich sag mal, 12 junge Menschen in dieses Land bringen können. Und gleichzeitig gibt es da große Probleme nach wie vor, höre ich raus. Und man könnte natürlich auch vom Tropfen auf den heißen Stein sprechen. Warum sprichst du nicht davon?
Ich komme gerade aus Afrika zurück und ich bin noch im Kulturschock rückwärts. Ich habe eine grundpositive Einstellung. Normalerweise sehe ich, es ist fast ein bisschen naiv, normalerweise sehe ich tatsächlich eigentlich immer das halbvolle Glas. Trotzdem bin ich im Moment noch ein bisschen im Kulturschock rückwärts und habe auch viele Sachen gesehen da in Afrika, die so sind, dass es mir das Herz gebrochen hat. Also ich stehe beispielsweise an einem Strand, 10 Kilometer Sandstrand am Atlantik, und die eigentlich ein schöner Ort, aber alles voller Müll. Dann gibt es das andere Bild, das ich noch vor Augen habe, die chinesischen Fischerboote, vielleicht auch französische, also nehmen wir mal uns Europäer nicht ganz raus, die draußen das Meer leer fischen, den Menschen, die teilweise letzte Chance nehmen. Und die brennenden Wälder in der Trockenzeit, wo du weißt, die werden vielleicht nie wieder, dass hier vielleicht Arten das letzte Mal existieren. Oder, also es gibt schon Bilder, die so sind, dass ich immer noch dran knabbere. Und dann die gestern saß ich im Zug und die Menschen um mich herum hier in Deutschland, die wegen einer halben Stunde Verspätung dann in Panik geraten oder ausrasten. Und du selber sitzt da und würdest am liebsten, du sagst innerlich Gott danke für diesen wunderschönen Zug, der von A nach B fährt und du wirst ankommen. Mhm. Und hast die noch manches im Hinterkopf, was einfach wirklich, wirklich krass mies ist und wo Menschen vielleicht sogar hungern oder so. Und das ist, also ich habe schon beide Herzen in mir. Mhm. Aber dadurch, dass ich den Menschen, die Hilfe bekommen habe, immer wieder in die Augen gucke und die andere Seite sehe, ich weiß, dass die Länder, in die wir kommen, nehmen wir Gambia, dass das Land Gambia Jesus braucht. Und ich weiß, dass es Verlorene sind. Und ich weiß, dass die Menschen, dass wir tatsächlich nur ein kleines Ding verändern können. Aber dieser eine Mann im Rollstuhl, der für sein ganzes restliches Leben ein völlig anderes Leben leben wird, das ist es wert.
Das ist es wert. Und ich höre bei dir raus, Theo, es sind die persönlichen Begegnungen, die immer wieder Mut machen. Und damit geht unsere Folge 1 des Podcasts über die Intermission leider schon aus zeitlichen Gründen dem Ende entgegen. Aber ich darf Sie trösten. Wir sprechen weiter. In der nächsten Folge soll es dann um Sierra Leone gehen. Und Theo, da bin ich sehr gespannt, was du erzählen wirst. Ich bin Oliver Jeske, mein Gesprächspartner ist Theo Volland aus dem Leitungsteam der Intermission mit Sitz in Hannover.
Danke dir, Oliver.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.